Von hier aus sehen Sie den Ort Hürtgen, der bereits im Oktober 1944 im Fokus des amerikanischen Angriffs lag. Zu Beginn der Allerseelenschlacht war das 109. US-Regiment hier durch das Minenfeld Wilde Sau und durch Einheiten der 116. Deutschen Panzerdivision gestoppt worden. Am gegenübergelegenen Waldrand befand sich der Gefechtsstand von Hauptmann Brückner, dessen Pionierbataillon hier schreckliche Verluste erlitt. Der Unterstand lag unweit der Napoleonseiche, einem ehemals markanten Baum, der den alten Waldrand markierte und während der Kämpfe zerschossen, vor einigen Jahren durch eine neue Eiche ersetzt wurde. Von der Stelle, an der Sie sich jetzt befinden, startete am Morgen des 27. November der Angriff von Boeschs Kompanie Richtung Hürtgen. Gehen Sie nun weiter in Richtung Soldatenfriedhof. Und hören Sie dabei den Auszug aus Road to Hürtgen, Forest in Hell.
Bei Einbruch der Dunkelheit ordnete ich sofort eine Inspektion meiner Männer an. An oberster Stelle stand für mich die Sorge, die Deutschen könnten, sobald es vollständig dunkel würde, mit aller Macht einen Ausfall aus der Stadt wagen, um unsere kleine Gruppe zu eliminieren. Ich versprach, eine solide Verteidigungsstellung zu organisieren. Einer meiner ersten Schritte war zu sehen, was mit Lieutenant Schnurrbart passiert war. Nach längerem Suchen fand ich ihn tief in seinem Schützenloch. Er hatte einen Granattrichter auf die Tiefe von mindestens 6 Fuß gebracht und war immer noch beim Graben, als ich kam. Nur unter Schwierigkeiten konnte ich ihn davon überzeugen, aus seinem Loch zu kommen, um ihm zu erklären, was er machen sollte. Kaum war ich fertig, als er anfing, wie Espenlaub zu zittern. »Ich hau ab!« schrie er. »Ich kann nicht mehr!« Schockiert nahm ich ihn beiseite, damit uns die Männer nicht hören konnten, und versuchte ihn zur Vernunft zu bringen, aber bald war klar, dass mit vernünftigem Denken kein Durchkommen mehr war. Ich wurde nach und nach härter. Als es schließlich klar wurde, dass er meine Befehle vollständig missachten wollte, drohte ich ihm mit dem Kriegsgericht. Er schrie mich an wie ein Verrückter.
»Mir ist egal, was du machst«, schrie er. »Ich kann nicht mehr, sag ich dir, ich kann nicht mehr. Ich gehe zurück.«
Dann war er weg und lief wie ein Wilder in die Dunkelheit zum Waldrand. Ich sah ihn mit gemischten Gefühlen gehen. Einerseits war es besser, wenn er ging. Der Zug wäre mit einem fähigen Sergeant besser bedient als mit einem ausgemachten Feigling. Andererseits nahm ich ihm sein Verhalten sehr übel. Wenn wir hierbleiben und das aushalten konnten, konnte er das auch. Dass er ein Offizier war, machte mich noch wütender. Ich schwor mir, dass ich den Lieutenant, den Schnurrbart und alles vor ein Kriegsgericht bringen würde, wenn ich lebend hier rauskommen sollte. Ich unterdrückte meinen Wunsch, dem Lieutenant hinterherzulaufen, seinen Kopf auf den Boden zu schlagen und ging wieder zu den Männern, die er zurückgelassen hatte. Ich bereitete den Verteidigungsraum vor und stellte sicher, dass jeder wusste, was er zu tun hatte, falls die Deutschen angriffen. Als ich zum Verbindungsgraben zurückkam, erwartete mich ein Funkgespräch. Es war Captain Freeman vom Bataillon. »Hey, Boesch«, sagte Freeman, »schicken Sie eine Patrouille nach hinten zu der Stelle, an der Sie das Essen, Wasser und die Munition geholt haben. Schicken Sie einen Führer zum Gefechtsstand der Easy-Kompanie, um die Krankenträger zu treffen. Ach, und schicken Sie auch 2 Leute nach hinten, die nach Paris sollen.« Ich dachte, ich höre nicht recht. »Was haben Sie gesagt?« fragte ich. Ich konnte das nicht glauben. »Befehl vom General, Boesch. 2 Männer aus jeder Kompanie sollen nach Paris.« Ich starrte auf das Mikrofon des Funkgeräts. Da war ich mit einer Kompanie, die nur ein Viertel ihrer Normalstärke hatte, mitten in einem Angriff den ganzen Tag vom Rest des Bataillons abgeschnitten, und jetzt sollte ich auch noch 2 Leute nach Paris schicken? Irgendwie kam mir der Gedanke, dass ich mich in Gottes Macht einmischte, wenn ich 2 Männern auf die Schultern klopfte und ihnen sagte, »Ihr geht nach Paris, ihr könnt weiterleben, während die anderen hier bleiben und sterben.« Ich wusste, dass ich das nicht machen konnte. »Sie können Kompanie G da rauslassen«, sagte ich langsam. »Keiner von uns geht irgendwo anders hin als nach Hürtgen oder vielleicht in die Hölle. Aber wo wir hingehen, da gehen wir zusammen hin. Und denen, die sich so einen schwachsinnigen Befehl ausgedacht haben, können sie genau das sagen, was ich ihnen gesagt habe. Wenn denen das nicht passt, sollen sie herkommen und mich holen.« Als ich auflegte, bemerkte ich, dass 2 meiner Kompanie-Sergeants mir zugehört hatten. »Ich bin dran.« »Ich gehe nach Paris, Lieutenant«, sagte einer von ihnen. »Ich auch«, sagte der andere. Sie kicherten. »Sie müssen zugeben, Lieutenant«, sagte der eine und lächelte. »Das wäre sicher nett.«
Unmittelbar nach der Einnahme von Hürtgen wurde Boesch verwundet und aus dem Kampfgebiet evakuiert. Auch der deutsche Obergefreite Fritz Tillmanns, der nach seinen Einsätzen an der Ostfront, unter anderem bei Orel, bereits während der Allerseelenschlacht eingesetzt war, erlebte den Angriff und wurde hier zum 5. Mal während seiner Kriegsjahre verwundet.
Wenn man in Hürschen an der Kirche vorbeigeht, da kommt unten eine Waldecke. Da waren verschiedene so selbstgebaute Unterstände, da haben wir die Nacht verbracht. Und in der Nacht mussten wir es wieder zurückziehen auf die nächste Waldecke. Und in derselben Nacht mussten wir wieder zurück. In der Zeit hat der Amerikaner schon unsere Löcher gesetzt. Daher haben wir die da gefangen genommen. Da haben wir festgestellt, dass die einen Tag zuvor an der Küste ausgeladen waren. Die waren im eiligsten Tempo dahin geschafft worden. Da war einer so ein rote Haare dabei. Da wollte ich eine Zigarette tauschen. Er hat mir die Zigarette gegeben, aber er wollte keine Deutsch haben. Die haben wir dann da so 3-4 Mal abgeführt. Daher. Die waren in der Zeit, wo wir weg waren, waren die dann drin. Der Amerikaner, der griff dann immer durch den Wald an. Wir sahen die immer da kommen, da haben wir wieder geschossen hin und her. Und dann war ich in so einem Unterstand drin, so selbstgebauten Unterstand. Und da sagte der Kompanie für unser MJ ist ausgefallen. Da waren zwei ältere Kameraden, die konnten da wahrscheinlich kein Laufwechsel oder Schloss wechseln. Ich war ein Russer, MJ-Schütze, da musste ich da wieder einen Takt bringen. Wenn ich da raus war, hat der MJ einen Takt gebracht. Und dann haben wir hin in den Wald geschossen und sahen immer wieder so einzelne Amerikaner so vorrücken daher. Ich weiß, da kam einer ziemlich nah, da haben wir gerufen, Hands up, ja. Aber da hat er nicht reagiert drauf. Da, ja. Und ja, und dann, wie ich da der Mier auf wieder Schuss gebracht habe, habe ich da in den Wald geschossen. Da. Und da kriegen wir Artilleriefeuer von Vossenegger rüber, genau in die Ecke hin. Und da sind wir im Pulverquam, da bin ich in das Bombenloch gesprungen. Da war so ein Bombentrichter. Da hatte jemand eine Notdurft gemacht, da bin ich drin gesprungen und in dem Moment denkt man da ja nicht dran. Und bin dann nachher in den Pulverdampf bis zum Unterstand gekommen. Und dann weiß ich nicht mehr, wie weitergegangen ist. Ob da ein Volltreffer gekommen ist, ich war. Ich habe mich später wiedergefunden, so halbwegs im Rehwald, im Hauptverbandsplatz. Und wurde von da verlegt nach Kall. Und von Kall wurden wir verladen nach Bonn-Lazarett. Ja. Da bin ich in Bonn-Lazarett gekommen. Ich hatte Prellungen und hatte auch, ich konnte nicht mehr hören. Ja. Und hatte auch sonst irgendwie sich schwer die Lähmung oder ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie ich da weggekommen bin. Dann habe ich da bis kurz vor Weihnachten habe ich in Bonn in einem Lazarett gelegen, wurde dann da lassen. So wie ich hingekommen bin, ohne Kopfbedeckung, ohne Mantel, wurde ich da also im Lazarett entlassen, in der Eifel der Einheit suchen. Und dann bin ich so 8 Tage bin ich überall rumgeschwirrt. Und habe dann in Bürbenisch die Reste der Einheit gefunden.
Gehen Sie weiter Richtung Soldatenfriedhof und starten Sie an Punkt F6, das Filmdokument über die